Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. In der heutigen Sendung möchte ich Ihnen einige Eindrücke von der Kinderuniversität Erfurt rund um das Buch 2016 vorstellen. Dann gehe ich der Frage nach, wie weiter mit den Thüringer Grundschulhorten. Die Modellphase, die Modellprojekte zur Kommunalisierung laufen aus und nun warten alle gespannt, wie soll es weitergehen. Anschließend werde ich Ihnen noch einige Informationen geben zum Tag der Kriminalitätsopfer, der am 22. März begangen wird. Musikalisch beginnen wir die Sendung mit dem Rhythmusclub und der besingt Erfurt City. Radio Frei Stadtgespräch. Die Kinderuniversität Erfurt rund um das Buch 2016 hatte vom 26. Februar bis zum 11. März Schülerinnen und Schüler in die Hörsäle und Seminarräume der Erfurter Universität eingeladen. Die Veranstaltung war in die Erfurter Kinderbuchtage der Buchhandlung Peter Knecht eingebettet und soll Kinder der Klassenstufen 3 bis 5 zum Lesen anregen und neugierig auf die Beschäftigung mit Literatur machen. Für Schülerinnen und Schüler hatten Wissenschaftler und Studierende an der Universität ein umfangreiches Bildungsangebot erarbeitet. Davon machten nicht nur Erfurter Schülerinnen und Schüler Gebrauch, auch aus Gotha und anderen Orten reisten Schüler an, um für einen Tag Student zu sein. Jeder Teilnehmer erhielt einen Studentenausweis, eine Pressemappe und ein Schreibgerät. Diese Themen standen auf dem Studienplan: Märchenhaftes aus dem Orient, klassische Literatur für Kinder, Helden der Antike, verfilmte Kinderliteratur und vom Märchenbuch auf die Theaterbühne. An drei Vorlesungen habe ich für die Sendung Stadtgespräch teilgenommen und dabei umfangreiche Eindrücke gewonnen. Zum Thema klassische Literatur und Kinder stellte Professor Karin Richter die Biografien von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller gegenüber und erläuterte, wie die beiden Schriftsteller Freunde wurden. Klassische Literatur und Kinder, wie gehen Schulen damit um? Diese Fragen stellte ich an Frau Professor Karin Richter, die auf diesem Gebiet gearbeitet und geforscht hat. Frau Professor Richter, klassische Literatur, klassische Werke zu verarbeiten, gehört ja zur Tradition an deutschen Schulen. Trotzdem gibt es da große Unterschiede. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, also das ist doch in den letzten Jahren sehr zurückgegangen ist. Also mit der Kenntnis, die unsere Studenten haben, obwohl die Klassik natürlich einen Schwerpunkt nach wie vor gerade im Gymnasium darstellt, stellen wir fest, dass bei den Studenten da ganz wenig Kenntnisse da sind und vor allem, was ihnen total fehlt, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man merkt, sie haben emotionalen Zugang auch zu den Texten gehabt. Also einen Zugang, der sie selber auch ein bisschen ergreift und nicht nur, wo sie im am Faktologischen stehen bleiben, sondern ich glaube, dass die Schule es so wenig versteht, zu zeigen, was in den Texten ist eigentlich für uns heute noch aktuell oder was ist wichtig.
Ist aber traurig, ne?
Ja, ich finde das traurig, aber das betrifft ja nicht nur die Klassik. Das ist, ich muss nicht nach Christa Wolf oder Krass fragen, sind für die Studenten zumeist böhmische Dörfer. Das Name mal gehört, aber sie verbinden nichts damit. Und deshalb versuchen wir ja eigentlich in der Kinderuni die Geschichten möglichst lebendig zu gestalten. Also ihnen zu zeigen, das sind zwar nicht Menschen wie du und ich, es sind schon besondere Menschen, aber zu zeigen, was hatten die für Empfindungen, was hatten die für Gedanken, wie haben sie in ihrer Zeit gelebt, wie sind sie mit ihrer Zeit eben umgegangen. Und da geht es vielleicht gar nicht nur um die Klassik, das kann man eigentlich mit jedem Schriftsteller machen. Wir haben ja auch Kästner mit in unserer Vorlesung dabei oder auch andere Autoren, Astrid Lindgren und so. Aber an, an solchen Persönlichkeiten einfach mal zu zeigen, eine Persönlichkeit in einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld. Und ich spüre auch, dass die Studenten überhaupt kein Geschichtsbild mehr haben, auch keine Kenntnisse mehr. Und das hängt meines Erachtens zusammen mit diesem rein kognitiven Zugang zu diesen verschiedenen Gegenständen.
Frau Professor Richter, nun ist es ja so, die Situation hat sich ja in der Literatur, im Literaturangebot enorm verändert. Viele Verlage sind in den letzten Jahren auf klassische Literatur umgesprungen und haben also Kinderbücher für Klassik erschlossen. Wie haben Sie diese Situation erlebt? Das ist also für mich, aus meiner Beobachtung, ist das erst in den letzten 10, 15 Jahren so forciert worden.
Ja, also wir haben auf dem Buchmarkt natürlich völlig gegenläufige Entwicklungen. Also wir haben, wenn man jetzt von der Rezeption ausgeht, muss ich sagen, ist bei unseren Studenten auch die Unterhaltungsliteratur dominant. Aber wenn, und die ist ja auch dominant auf dem Buchmarkt. Aber wir sehen natürlich ganz bestimmte Erscheinungen auch auf dem Buchmarkt, die ungeheuer interessant sind. Also wenn ich an Barbara Kindermann denke und den Kindermann Verlag mit den reinen Weltliteratur und Poesie für Kinder. Ich habe dazu viele Masterarbeiten schreiben lassen, immer in Verbindung mit Projekten auch in der Schule. Und über diese Bildwelten kommen wir ganz stark auch an die Dichtung heran. Also wir haben da zu Keller schon Kleider machen Leute, oder den Faust haben wir in Klasse 4 behandelt, mit den Bildern, die in der Kindermann-Reihe von Klaus Enzig hat gemalt worden, auch die Räuber. Also Kinder finden durchaus Zugang zu diesen Geschichten und da helfen uns natürlich solche Erscheinungen, wie sie speziell also im Kindermann-Verlag im Sinn. Und es gibt auch andere Dinge, also Peter Hertling, der ja Schiller für Kinder zum Beispiel auch so ein Buch herausgegeben hat. Also es gibt schon Dinge, bloß man muss sie entdecken und das Wichtigste ist, wir müssen versuchen, wie kommt diese Erscheinung zu den Kindern. Denn nicht alle haben so ein sensibles Elternhaus, wo das eine Rolle spielt. Und das ist bei uns vielleicht auch Funktion der Kinderuni. Da haben wir immer die ganze Klasse. Da haben wir nicht nur ausgewählte Schüler und dass vielleicht dann doch so ein paar Impulse ankommen.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass da der Bedarf noch viel größer ist, dass da noch viel mehr Schüler kommen könnten oder würden.
Ja, also wir haben eigentlich den dreifachen Bedarf. Also wir können 3 Wochen das durchführen, aber schon eine Woche ist eigentlich zusätzliche Arbeit, die wir alle hier gern machen. Also mehr würden wir gar nicht schaffen. Aber ich denke, das sind schon wirklich Formen, wo man einfach Kinder erreicht. Wir haben ja heute zum ersten Mal die Klassikvorlesung gemacht. Und war also ein Versuch, ich habe das Thema mit in Schulen direkt schon erprobt, aber noch nicht im Rahmen der Vorlesung. Und ich muss sagen, bin ganz angetan von der Reaktion der Kinder, wie interessiert sie doch zugehört haben.
Intensiv mitgeschrieben, habe ich ja gesehen. Ja. Vielen Dank.
Zum Thema Helden der Antike hatten sich Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Herzog Ernst aus Gotha auf den Weg nach Erfurt gemacht. Ihr Lehrer Markus Patzer begründete die Teilnahme seiner Schülerinnen und Schüler an der Kinderuni so.
Wir sind eben von Gotha jetzt hier nach Erfurt zur Kinderuni gekommen, einfach deswegen, weil das Thema Heldensagen und Mythen natürlich auch Thema des Deutschunterrichts ist, auch des Ethikunterrichts, aber auf der anderen Seite, weil ich selber hier als Student auch an der Uni war. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, das alles wieder zusammenzuführen. Na?
Haben Sie die Kinder oder sind die Kinder auf diese Veranstaltung besonders vorbereitet worden?
Das wollte ich bewusst nicht machen und zwar deswegen, weil sie völlig unvoreingenommen einfach mal in so eine Universität gehen sollten, völlig unvoreingenommen auch an dieses Thema gehen sollten und weil mich persönlich sehr interessiert hat, was wissen eigentlich Kinder wirklich noch über Götter und Heldensagen, gerade weil das ja in der Popkultur, in den Medien auch mit eine Rolle spielt, wenn man an Percy Jackson und so weiter denkt oder auch an die Disney-Verfilmungen von Herkules und so weiter, ne? Aber ich war sehr erstaunt, dass es doch so Hälfte-Hälfte war. Also es lässt scheinbar ein bisschen nach, was ich schade finde. Na?
Trotzdem, ich fand das toll, was die Kinder hier so beigetragen haben. Auch so Details zu einzelnen Göttern. Ja, wahrscheinlich nicht bei allen, aber viele haben noch einiges gewusst.
Durchaus, also es gibt immer wieder, und das bringt einfach dieses Thema mit sich, es gibt immer wieder Schüler oder Kinder, die sich für solche Themen speziell interessieren, aber es polarisiert. Ne? Es gibt auch einige, für die ist das, hat das mit ihrer Lebenswelt überhaupt nichts zu tun.
Die meisten der Schüler haben das Angebot jedoch gern angenommen und eifrig mitgeschrieben. Und wie mir die Studierenden später mitteilten, haben sie sich auch in den Seminaren aktiv an den Diskussionen beteiligt. Das war erstmal ein kurzer Einblick in die Kinderuni Erfurt rund um das Buch 2016, die in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist. Einen Beitrag zum Thema Puppenspiel habe ich dann noch vorbereitet nach den nächsten Musiktiteln, die sich alle mit Kunst beschäftigen. Zunächst das Institut für Feinmotorik. Ja, das ist Kunst. Und danach Strom und Wasser. Kunst ist mein Freund. Radio frei, Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Vom Märchenbuch auf die Theaterbühne lautete das Thema für die Klassen 3 und 4 in der Kinderuni Erfurt am 11. März. Susanne Heinke, Hochschullehrerin, Regisseurin und Dramaturgin am Theater Weitspeicher, führte die Kinder in die Kunst des Theaterspielens ein. Am Beispiel des Puppenspiels konnten sich die Kinder von der Vielseitigkeit dieser Theaterform überzeugen. Wie die Akteure Szenen aus dem Märchen Dornröschen mit Hilfe von Handpuppen, Knotenpuppen, Stabpuppen, Marionetten und Klappmaulpuppen darstellten, löste bei den Kindern Begeisterung aus. Diesmal hatte ich einen Schüler der Erfurter Puschkin-Schule gewonnen, um als Radioreporter die Teilnehmer zu interviewen. Finn hatte keine Probleme damit und ging couragiert zu Werke. Hier seine Interviews.
Mio, was hat dir denn besonders gefallen?
Mir besonders gefallen, dass die auch ein paar Schauspiele vorgezeigt haben. Ja, dass sie uns sehr viel beigebracht haben.
Welche Rolle würdest du denn am meisten spielen?
Ich würde wahrscheinlich die Rolle von dem König spielen.
Hat dir das Stück überhaupt gefallen? Also so im Großen und Ganzen?
Ja, im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen.
Ja.
Also mir hat es gefallen, dass dass sie was gezeigt haben und auch Bilder gezeigt haben.
Welche Rolle würdest du denn gerne spielen?
Ich würde die Rolle vom Koch spielen gern.
Und hat es dir dann überhaupt gefallen?
Ja, aber sie haben auch sehr schön geredet.
Lilia, was hat dir denn besonders gefallen?
Die Küchenszene.
Welche Rolle würdest du denn gerne spielen?
Den Koch.
Konrad, welche Szene hat dir denn am meisten gefallen?
Die zweite.
Was war das für eine Szene?
Die mit diesen Marionetten.
Welche Rolle würdest du denn gerne spielen?
Den König.
Und hat es dir denn überhaupt gefallen?
Ja.
Leni, welche Rolle würdest du denn gerne spielen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht richtig. Es haben mir alle sehr gefallen.
Welche Szene hat dir denn am meisten gefallen?
Die mit dem Küchenjunge und dem Koch, die war sehr witzig.
Hat dir überhaupt gefallen?
Ja, sehr dolle.
Was hat dir denn am meisten gefallen?
Mit dem Koch.
Welche Rolle würdest du denn gerne spielen?
Die Handpuppe.
Hat es dir überhaupt gut gefallen?
Ja.
Junior-Reporter Finn interviewte Schülerinnen und Schüler der Puschkin-Schule, die an der Kinderuni in Erfurt teilgenommen hatten. Nach der Vorlesung konnte ich mit Susanne Heinke ein kleines Fazit der Kinderuniversität 2016 ziehen.
Susanne Heinke, Ziel erreicht?
Ja. Es macht großen Spaß. Die Kinder sind gut dabei, die gehen gut mit, haben Freude und das ist alles prima.
Vorhin bei der einen Frage, wer hat ein Puppenspiel zu Hause oder ein Kasperbude, da haben sich nur 5 oder 6 Kinder gemeldet. Puppenspiel nicht mehr so in zu Hause?
Das weiß ich gar nicht. Das ist eine interessante Frage. Das habe ich noch nicht so überprüft. Also ich freue mich immer, egal in welchen Gruppen ich bin, auch in welchen Schularten, dass es immer noch Kinder gibt oder auch Jugendliche, die das noch kennen und erlebt haben. So, also das ist eher eine Freude, dass es überhaupt noch Kinder gibt, die damit spielen, als dass es so wenig sind.
Also bei der Umfrage eben kam so in etwa raus, dass viele ganz gerne so die eine oder andere Rolle gespielt hätten.
Zu Hause oder mitgespielt hier? Naja, das soll eine Anregung sein, hier diese Vorlesung, dass man das möglichst gleich selber nachmacht. Also, dass wir Ideen geben wollen, wie kann ich mit wenig Mitteln loslegen und spielen. Und eigentlich sollten die dann rausgehen und weiterspielen.
Habt ihr irgendwie Erkenntnisse darüber, ob Theaterspielen oder Puppenspielen in den Schulen überhaupt so gepflegt wird?
Ja, wird es. Also es wird und es wird auch immer mehr und auch qualitativ immer besser. Also das ist, es gehört dazu. Es ist leider, was von vielen Pädagogen, Theaterpädagogen auch in Bundesländern gewünscht wird, es ist kein Schulfach, es ist kein Unterrichtsfach, außer in Hamburg, da ist es tatsächlich ein Unterrichtsfach, eher durch Zufall entstanden. Aber in den Grundschulen eben nicht und in den weiterführenden Schulen darstellen und gestalten. Da gibt es inzwischen viele ausgebildete Pädagogen und die das gut machen und die auch inzwischen mit den Mitteln, die sie verwenden, auch also das richtig klasse machen. Also wir sind weit weg vom Dasteh- und Aufsagetheater, was es mal gab.
Die Kinderuniversität geht heute zu Ende. Kann man schon ein kurzes Fazit ziehen?
Das war erfolgreich. Es waren viele, viele, viele Kinder da, nicht nur aus Erfurt, sondern auch aus dem größeren Umkreis. Und es war in diesem Jahr so, dass es also schon innerhalb von anderthalb Stunden irgendwie alles voll war. Also dass so schnell die Rückmeldungen kamen, dass die Plätze schnell weg waren. Also es geht irgendwie immer schneller mit jedem Jahr. Es hat sich rumgesprochen, dass es schön ist und Spaß macht. Und ja, also nächstes Jahr wieder und dann rechtzeitig gucken und mal schauen, ob man da eine Chance hat.
Aber dass die Universität da mehrfach das anbietet, da reichen die Kapazitäten nicht.
Na, es gibt ja auch zu anderen Fächern und Fachbereichen noch was. Also heute waren zum Beispiel die ganzen Kollegen aus dem Sachunterricht hier, haben sich das mit angeschaut. Die machen eigene Kinderuni rund um Themen des Sachunterrichts. Da kann man auch gerne wiederkommen und sich da was anschauen. Also da gibt es auch noch mehr Dinge, die stattfinden.
Okay, vielen Dank.
Kinder an Literatur heranführen war das Ziel der Kinderuniversität Erfurt 2016 rund um das Buch. Ergänzt durch Schriftstellerlesungen in der Kinder- und Jugendbibliothek und an anderen Orten hat die Kinderuniversität 2016 unter Führung der Universität Erfurt und der Buchhandlung Peterknecht ihr Ziel voll erreicht. Radio frei Stadtgespräch. Am 22. März 2016 wird der diesjährige Tag der Kriminalitätsopfer begangen. Für Freitag, den 18. März ab 10 Uhr, hat der Weiße Ring und der Kriminalpräventive Rat der Stadt Erfurt zu Aktionen vor dem Rathaus eingeladen. Genaueres dazu erfahren wir jetzt von Frau Müller vom Weißen Ring.
Die Flagge des Weißen Rings gehisst, der Herr Helge von der Stadtverwaltung wird ein paar Worte reden. Und eventuell auch der ehemalige Landesvorsitzende des Weißen Rings, der Herr Hans-Günther Maaßen. Es ist eine Veranstaltung des KPR, deswegen werden dort also außer dem Weißen Ring, wir machen also geben Informationen an interessierte Bürger, haben auch Infomaterial dabei.
Wann beginnt die Veranstaltung und wie lange sind die?
10 Uhr und wir werden, geplant ist es bis 13 Uhr.
Also Hörerinnen und Hörer, die die Sendung hören, können sich am Freitag von 10 bis 13 Uhr vor dem Rathaus einfinden?
Ja, so ist es. Und können sich dort weiter informieren.
Passend zu diesem Tag hat das Thüringer Justizministerium in der vergangenen Woche die Kriminalitätsstatistik 2015 veröffentlicht. In Thüringen ist die Zahl der erfassten Straftaten demnach leicht zurückgegangen. Die Aufklärungsquote blieb nahezu konstant, doch die Statistik verzeichnet auch Anstiege. So hat im vergangenen Jahr in Thüringen die Wirtschaftskriminalität deutlich zugenommen. Der durch Wirtschaftskriminalität in Thüringen im vergangenen Jahr entstandene Schaden stieg um mehr als das anderthalbfache an. Insgesamt betrug er 41 Millionen Euro. Verübt wurden vor allem Betrugsdelikte und Insolvenzstraftaten. Auch die Zahl der politisch motivierten Straftaten sowie die Einbrüche in Thüringen nahm zu. Bei den politisch motivierten Straftaten ist vor allem die Zahl der rechten Delikte angestiegen. Ein leichter Anstieg ist auch bei den linksmotivierten Fällen erkennbar, ebenso wie bei der Ausländerkriminalität. Politisch motivierte Straftaten, die sich keiner eindeutigen Gesinnung zuordnen lassen, sind dagegen zurückgegangen. In der Umweltkriminalität wurden 2015 722 Fälle registriert. Mit einem Rückgang um minus 14 Straftaten liegt die registrierte Fallzahl auf dem Niveau der Vorjahre. Die Umweltkriminalität umfasst Delikte aus dem Strafgesetzbuch und aus strafrechtlichen Nebengesetzen. Der unerlaubte Umgang mit gefährlichen Abfällen mit 78 Fällen stellt im Berichtsjahr einen Anteil von 10,8% der Umweltkriminalität dar. Die Aufklärungsquote beträgt 65,4%. Es konnten 71 Tatverdächtige ermittelt werden. Gewässerverunreinigungen haben mit 48 Fällen an der Umweltkriminalität einen Anteil von 6,6%.
Radio Frei Stadtgespräch. Das Modellprojekt Kommunalisierung der Grundschulhorte läuft in diesem Sommer aus. Die Landesregierung hat sich bisher zurückgehalten, was nun aus den Horten wird, wie die Arbeitskräfte verteilt werden und welche Arbeitskräfte aus dem kommunalisierten Teil übernommen werden. Am Dienstag hat die Landesregierung nun mit Vertretern der Gewerkschaften, Verbände und Elternvertretungen erläutert, wie mit den Horten zukünftig umgegangen wird. Teilnehmerin dieser Beratung war auch die Bildungsreferentin Nadine Hübner von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Nadine.
Hallo, Richard.
Es gibt in Sachen Hort ja eine interessante Entwicklung. Das Modell für die Hortkommunalisierung läuft im Juli diesen Jahres aus und nun warten alle gespannt, wie es weitergeht. Die Landesregierung hat angekündigt, dass also an der Qualität der Hortarbeit keine Abstriche gemacht werden. Wie sieht es nun konkret aus? Gestern warst du bei einer Veranstaltung, bei der die Landesregierung ihre Pläne erläutert hat. Was gab es da?
Genau, die Landesregierung hatte, also die Fraktion der Linken hatte gestern eingeladen, um den Kabinettsbeschluss zur Überführung der kommunalen Horte zurück in den Landesdienst dann zu erläutern. Die Adresse war da vor allen Dingen an die Personalräte, die Elternvertretung und auch die Gewerkschaften, um die ersten Modalitäten kundzutun. Mit der politischen Entscheidung, das Modellprojekt auslaufen zu lassen zum 31.07. hat sich ja die Frage gestellt, wie das genau vonstatten gehen soll, also wie die Kommunalbediensteten danach in den Landesdienst kommen. Und die Thüringer Landesregierung hatte dann, glaube ich, schon auch Bedenken gehabt, inwiefern man den Kollegen erst zum 1.08., nämlich dann, wenn das Modellprojekt tatsächlich ausgelaufen ist, dann neue Arbeitsverträge vorlegen kann, inwiefern viele Kolleginnen sich vorher schon anders orientieren, andere Stellen suchen. Und da wurde die Lösung gefunden, bereits im Vorfeld, also noch vor dem 31.07., die Kollegin in den Landesdienst zu holen. Und das wird jetzt über einen Betriebsübergang realisiert. Da gibt es im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, einen Paragraphen dazu, der das genau regelt, wie das vonstatten gehen muss und sollte, inwiefern dort die Beschäftigten beteiligt werden, inwiefern Tarifgebundenheit weiterhin gilt oder neu zu formulieren ist. Und das wurde gestern vorgestellt.
Sind die Ergebnisse, die vorgestellt werden, für die Bildungsgewerkschaft tragbar, hinnehmbar oder ist da Nachbesserungsbedarf?
Also wir sind in erster Linie froh, dass bestimmte Forderungen der GEW tatsächlich realisiert wurden. Also mit dem Betriebsübergang, das ist erstmal eine formale Sache und dann gibt es die politische Entscheidung zu sagen, wenn der Betriebsübergang vollzogen wurde, werden den Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge vorgelegt. Das war eine ganz, ganz wichtige Forderung von uns gewesen, zu sagen, dass die Beschäftigten in den Horten endlich auch Planungssicherheit brauchen und nicht ständig sich verlängernde Befristungsmodelle. Und dieser Forderung wurde auf politischem Wege nachgekommen. Also den Beschäftigten werden also jetzt unbefristete Verträge vorgelegt. Was uns auch wichtig war, war die Qualität der Horte, der Ganztagsangebote in den Horten, wenigstens aufrechtzuerhalten. Perspektivisch natürlich zu verbessern, aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt im Sommer 2016 aufrechtzuerhalten. Und durch den Betriebsübergang wird es so sein, es bleiben ja alle Rechte und Pflichten der Arbeitnehmerinnen bleiben bestehen, demnach auch ihr Stellenumfang. Geht also von ihren Stunden her nicht runter, leider auch nicht hoch, aber zumindest nicht runter. Von daher werden die Angebote in den Horten kontinuierlich über den Sommer so vorgehalten werden, wie das bis jetzt auch der Fall war.
Du hast jetzt gesagt, leider auch nicht hoch. Wie viele betrifft es denn, die in den Beschäftigungsumfängen nicht hochgesetzt werden können?
Na, im Endeffekt betrifft es alle Beschäftigten. Also sowohl die Landesbeschäftigten werden nicht hochgesetzt, für die bleibt alles beim Alten, als auch für die Kommunalbeschäftigten, die ja genau mit ihren Beschäftigungsumfängen dann übergeleitet werden in den Landesdienst. Insgesamt geht es dabei um 2.900 Beschäftigte in Thüringen, also sowohl Landesbedienstete als auch Kommunalbedienstete.
Zu Beginn des Kommunalisierungsprojektes haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und auch andere Verbände kritisiert, dass hier in vielen Fällen prekäre Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Bleiben die aufrechterhalten oder welche Regelungen gibt es da?
Also es gibt das Statement der Staatssekretärin Gabi Ulert am gestrigen Abend, dass man ab dem Sommer, also wenn der Betriebsübergang vollzogen wurde, die Formalie, wenn die politische Entscheidung, ihnen unbefristete Arbeitsverträge vorzulegen, um sie weiterhin auch im Landesdienst zu halten und gute Hortangebote vorzuhalten, wenn das vollzogen worden ist, dann möchte man eine konzeptionelle Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots in Thüringen anstreben, und zwar mit allen Partnern. Transparent gestaltet, sprich Elternvertreter, Gewerkschaften und die Verbände, um dann sukzessive ein besseres, weil nämlich bedarfsgerechteres Angebot zu stricken. Und demnach, das zieht das dann nach sich, tatsächlich auch die Beschäftigungsbedingungen der Kollegin nicht mehr prekär zu gestalten, sondern in dem Fall, wenn bedarfsgerechter die Umfänge gestaltet werden, bedeutet das ja auch für die Kollegin, dass sie von ihren Stundenumfängen her nach oben gehen werden.
Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal näher zu erläutern, Nadine. Bisher war immer die Rede, dass die Landesregierung gesagt hat, sie nimmt 700 Vollzeitstellen übernimmt sie von den Kommunen. Jetzt hast du eine Zahl gesagt von über 2000 Stellen. Sind die 700 Stellen da vom Tisch?
Die sind da mit drin. Also was man, man muss zum einen sich angucken, das Land stellt ein bestimmtes Finanzvolumen für Vollzeitstellen bereit. Die Beschäftigten in den Horten arbeiten aber nicht Vollzeit. Die arbeiten im Landesdienst zum Teil zu 50%, also halbe Stellen, und manche auch zu 80%. Und in den jetzt noch kommunalisierten Horten bewegt sich das auch in einem Feld von 50-80% ungefähr. Ja, also muss man das ein Stück weit runter oder beziehungsweise hochrechnen. Und wenn man jetzt von diesen insgesamt 2.900 Angestellten ausgeht, sind das 2.000 Vollzeitstellen. Und da sind diese 700 dann mit drin. Also wir haben jetzt gerade 1.300 nur für Landesbedienstete, Vollzeitäquivalente. Und darauf kommen dann die 700, die bereitgestellt werden für die jetzt noch kommunalisierten Beschäftigten, sodass man insgesamt dann 2000 Vollzeitstellen hat.
Sind damit die Sorgen der Eltern, dass also nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher zum Schuljahresbeginn da sind, sind die damit auch vom Tisch?
Ja, die sind vom Tisch, und also die Elternvertreter, die gestern bei der Veranstaltung waren, sind, glaube ich, auch relativ zufrieden aus dem Raum gegangen, haben nochmal angemahnt, dass man an der Konzeption von Ganztagsschule weiterarbeiten muss, dass wir da nicht aufhören dürfen, einzufordern, dass es Verbesserungspotenzial gibt, dass zum Beispiel tatsächlich auch die Verordnung eingehalten wird, nämlich nur 15 bis 20 Kinder in den Gruppen, in den Hortgruppen zu haben, dass das also stärker in den Blick geraten muss, dass man in den Blick nehmen muss, inwiefern Erzieherinnen auch den Schultag begleiten, also nicht nur die Hortangebote am Morgen und am Nachmittag gestalten, sondern auch während des Schultages ja schon die ganze Zeit irgendwo mit im Unterricht präsent sind. Genau, das war Ihnen wichtig gewesen, das nicht aus dem Blick zu verlieren, und ich glaube, da werden Sie die Staatssekretärin dann auch beim Wort nehmen und ab dem Sommer das dann auch einfordern.
Da tut sich aber ein weiteres Feld auf, nicht nur für die Bildungsgewerkschaft, sondern auch für die Politik. Wenn die Erzieherinnen und Erzieher so in den Schulalltag integriert werden, um dort die Ganztagsbetreuung zu sichern, dann ist natürlich die Frage nach der Hortkostenbeteiligung zu stellen, und die Eltern müssen sich fragen, ja, warum sollen wir denn da Hortgebühren bezahlen? bezahlen, wenn Bildung doch eigentlich im Freistaat kostenlos sein soll.
Genau, und da fordern wir als GEW, es gibt von der GEW dort ein Ganztagsschulkonzept, tatsächlich auch die Ganztagsschule in das Thüringer Schulgesetz zu bringen. Also die Formalien in Gesetzen festzuhalten. Im Moment gibt es da im Koalitionsvertrag zumindest positive Äußerungen dazu, aber es ist noch nicht im Schulgesetz verankert. Und wenn man das im Schulgesetz drin hat, brauchen Eltern in dem Fall dann auch nicht mehr befürchten, dass damit die Betreuungskosten im Hort exorbitant steigen, sondern können sich darauf berufen, dass es ein Schulgesetz gibt und wir in Thüringen den kostenfreien Zugang zu Bildung haben.
Dann kommt natürlich die Frage, sicherlich nicht nur von der Opposition, wo will die rot-rot-grüne Regierung dafür das Geld hernehmen?
Das ist Aufgabe der rot-rot-grünen Regierung, das zu gewährleisten, damit dass finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, also sich demnach auch stark zu machen gegenüber dem Finanzministerium und einzufordern, dass man gute Bildung möchte und darauf hinzuweisen, welche Vereinbarungen sie auch in ihrem Koalitionsvertrag dazu vereinbart haben.
Das wird aber vermutlich nicht ohne den Druck der Straße gehen, oder?
Das wird nicht ohne den Druck der Straße gehen und das wird auch nicht nur über die Eltern funktionieren, sondern da müssen die Beschäftigten selber sich stark machen und ein Stück weit auch formulieren, wie für sie gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen an den Thüringer Grundschulhorten aussehen